Herzlich willkommen hier auf der Schatzinsel. Ich bin Thomas Dürrmeier von Goliath Watch und wir sprechen heute mit Klaus Mertens über die Zukunft der Automobilindustrie und insbesondere über Erfahrungen und Einblicke und politische Kämpfe am Standort Schweinfurt von ZF. Hallo Klaus.
Hallo, hallo zusammen.
Ja, Klaus, sag doch vielleicht nochmal zwei, drei Worte. Was machst du denn eigentlich in Schweinfurt? Und du bist ja irgendwie, hast eine ganz spannende Stelle ja dort beim Betriebsrat.
Ja, also ich arbeite seit 2007 als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachreferent für den Betriebsrat am Standort Schweinfurt. Das ist eine Konstruktion, die das Betriebsverfassungsgesetz zulässt, weil wie ich sag mal, Bundestagsabgeordnete, die ja quasi als Ehrenamtler in diese politische Funktion kommen, haben die gesetzlich die Möglichkeit, sich externen Sachverstand dazuzuholen. Und so haben viele der großen Industrieunternehmen solche wissenschaftlichen Mitarbeiter, Fachreferenten, die die Arbeit der ehrenamtlichen Betriebsräte oder hauptamtlichen Betriebsräte auch unterstützen und mit Expertise begleiten.
Das ist ja total stark. Und du bist so in der bei der IG Metall von
Nee,
der
nee,
Ge
ich bin angestellt bei der ZF Friedrichshafen AG und ich bin natürlich Mitglied in der IG Metall. Das
Genau.
heißt, aber das passiert häufiger. Es gibt Leute, die denken, ich wäre der Resident der IG Metall im Betrieb, aber dem ist nicht so.
Nee, da gibt es immer schon eine spannende Trennung, ja. Genau. Vielleicht nochmal spannend für die Zuhörerinnen hier bei uns. Was stellt denn überhaupt ZF her? Was macht ihr denn für Produkte?
Also
Wo?
ZF ist ein Sortenreiner Automobilzulieferer. Wir haben zwei große Bereiche, den Fahrwerksbereich mit Stoßdämpfern und den Antriebsbereich, wo wir Getriebe, Kupplungen und so weiter für den Verbrennungsmotor herstellen, aber eben auch seit 2016 den Schritt Richtung Elektromobilität gemacht haben, haben bereits schon 2008, 2009 die Herstellung von Elektromotoren industrialisiert, aber haben 2016 auch einen organisatorischen Schritt gemacht und eine Division E-Mobility gegründet, die sich mit dem Thema Elektrifizierung des Antriebsstrangs beschäftigt.
Okay, also ihr seid halt richtig hardcore in der Automobilindustrie, also die Zulieferindustrie. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn man jetzt jemanden da hat, wie schaut es denn bei euch am Standort aus? Weil jetzt alle reden ja davon, der Automobilindustrie geht es ja total schlecht und vermutlich geht es den Zulieferern halt noch schlechter als den Automobilkonzernen. Wie schaut es denn bei euch aus in Schweinfurt? Wie viele Mitarbeitenden habt ihr denn und wie ist denn die Lage in Schweinfurt?
Also die Lage ist bescheiden. Wir hatten 2018, 2019 noch 9.000 Leute. Und manch einer wird sich vielleicht fragen, wieso redet der jetzt über 2018? Weil viele vergessen haben, ist, dass wir bereits 2018, 2019 in einem konjunkturellen Abschwung waren. Das ist dann aber mit Pandemie und Ukraine-Krieg ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wir leben eigentlich jetzt dann im siebten Jahr schon im Abschwung, in der Dauerkrise und haben mit zwei Tendenzen zu tun. Wir haben mit konjunkturellen Krisen zu tun, aber eben auch mit der strukturellen Krise, dem Umbau der Automobilindustrie auf der einen Seite Richtung Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Dann haben wir neue Wettbewerber, die chinesischen Automobilhersteller. Dann haben wir gleichzeitig, Gott sei Dank, auch mit einer Mobilitätswende zu tun. Die Menschen in den großen Städten, damit kann man Hamburg auch meinen. Ich denke aber eher an die 15, 20 Millionen Städte in Südamerika, Afrika und Asien. Da ist das Auto keine Lösung für irgendein Mobilitätsbedürfnis. Und deshalb sinkt die Nachfrage nach Automobilen weltweit. Und um den kleiner werdenden Kuchen balgen sich jetzt dann mehr Hersteller, weil bei uns im Lauf von 2009 bis jetzt dazu geführt hat, dass wir von 9.000 Leuten nur noch 7.800 sind.
Das ist natürlich schon, also ihr habt im Endeffekt, wir sind jetzt ungefähr 15% der Belegschaft verloren. Ja, das ist natürlich schon ganz schöner Einschnitt. Was heißt das denn eigentlich für Schweinfurt? Seid ihr denn sozusagen der große zentrale Arbeitgeber in der Stadt oder was bedeutet das eigentlich für die ganze Region? Wie hängen denn an euch dran?
Na, wir sind in der Region hier einer der Big Five. Also wir haben neben der ZF haben wir Schaeffler, SKF, Fresenius und Bosch.
Das ist also Automobilzulieferindustrie.
Schlägst Auto. Na, Bosch Bolex ist Maschinenbauer. SKF und Schaeffler machen hier am Standort Wälzlager für alle möglichen Industrien. Und wir sind der einzige sortenreine Automobilzulieferer. Deshalb hängen wir ein bisschen mehr in der Kürze als die anderen. Aber allen anderen geht es eben wegen den weltwirtschaftlichen Verwerfungen auch nicht sonderlich gut, sind auch im Personalabbau. Und das macht natürlich was mit der Region, weil wir dürfen halt nicht nur den Abbau in den Industrien sehen, sondern es ist ein Kaufkraftverlust, der da ist. Und damit trifft dieser Abbau industrieller Arbeit vom Bäckerei-Fachverkäufer bis zur Handwerkerin alle. Das heißt, wir haben statistischen oder Statistiken aus der Arbeitsmarktforschung, ein industrieller Arbeitsplatz ab, der weggeht, trifft 3,5 andere Arbeitsplätze. Und
Das
ist natürlich schon ein Wort.
ja. Das heißt aber für die Region, das ist dann irgendwie so eine, wir kennen uns ja relativ gut aus so Bildungsurlaubsveranstaltungen oder aus dem Austausch über die Automobilindustrie, dass es ja dann wirklich ja heißt, ihr seid jetzt im Endeffekt dasselbe wie das Rhein-Main-Gebiet, also die ganz große Steinkohleindustrie, das trifft euch jetzt genauso. Im Endeffekt habt ihr dieselben Faktoren, die jetzt gerade so die Gesellschaft und die Kommune umgestalten, also der Niedergang.
Von Niedergang will ich noch nicht sprechen. So, sondern natürlich, also muss ja nicht immer in Detroit enden, sondern wenn man jetzt kreativ ist, dann kann in diesem Umbau natürlich auch eine Riesenchance stecken. So, da kommen natürlich bestimmte Besonderheiten zu. Schweinfurt liegt im Freistaat Bayern. Während wir in Nordrhein-Westfalen über die Krise der Stahlindustrie, während wir oben bei euch an der Küste durch die Krise der Werften immer in Form von Strukturwandel, Strukturveränderung, industriellem Umbau und so weiter leben, haben hier die lieben Kollegen im Freistaat und Kolleginnen schon ewig nichts mehr mit Strukturwandel zu tun gehabt. Das heißt, alle die Instrumente, die quasi nördlich des Weißwurst-Äquators gang und gäbe sind in der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, müssen hier jetzt im Prinzip eingeführt werden.
Könntest du das vielleicht mal konkreter machen?
Und
Was heißt das denn konkret? Was müsste denn eigentlich passieren von der politischen Seite?
also, ganz einfaches Beispiel. Wir haben, ich sag mal, in nördlich des Weißwurst-Äquators haben wir eigentlich an allen Hochschulen Forschungstransferstellen. Weil, so hat es meine alte Chefin von mir gesagt, die Diplomarbeit ist die scharfe Waffe im Wissenstransfer. Aber viele Leute in der Industrie haben keinen Zugang zur Hochschule. Und da sind diese Forschungstransferstellen ganz wichtige Transmitter, die Leute, die eine Diplomarbeit, eine Magister- oder Bachelorarbeit schreiben wollen, wenden sich an die Forschungstransferstelle. Die Forschungstransferstelle hat den Kontakt gerade auch zu kleinen und mittelständischen Betrieben und sagen, hör mal zu, ich habe hier einen Problemlöser für dich, der will seine Abschlussarbeit schreiben. Das ist ein Instrument, was wir an vielen bayerischen Hochschulen überhaupt nicht haben. Hier hängt es immer an dem einzelnen Professor oder der Professorin, quasi die Sachen freizuschießen, die Projekte aufzulegen. So, das sind dann aber diese Chipmittelhaie, die dann auch nicht den regionalen Strukturwandel bei einem kleinen und Mittelständler im Auge haben, sondern die stehen dann bei den großen Unternehmen Schlange, weil die Tagessätze, die so ein gemeiner Professor, eine gemeine Professorin aufruft, auch zahlen können. So, und das sind so Kleinigkeiten, die in so einem regionalen Strukturwandel aber total wichtig werden. Wie funktioniert der Wissenstransfer aus Forschung und Entwicklung, da wo Innovation in Deutschland entsteht, in die Betriebe? Und wenn der Weg irgendwie verstellt ist, dann haben wir schon ein Problem.
Okay, die kleinen, bei den kleinen, wobei das jetzt gar keine kleine Sache ist, also es fehlt einfach wirklich an den Struktur, Elementen in Bayern, um einfach diesen Strukturwandel zu begleiten oder zu ermöglichen. Wenn ihr, was jetzt vielleicht nochmal spannend wäre, also ZF versucht ja jetzt schon in die Elektromobilität zu gehen. Was heißt das eigentlich für die Beschäftigungsstruktur? Weil ja so ein E-Auto hat ja viel, viel weniger Metallteile als so ein klassischer Verbrenner. Was heißt das da eigentlich für euch, für die Belegschaft im Umbau? Wenn ihr sagt, wenn ZF jetzt vollkommen auf E-Mobilität, wie viele Arbeitsplätze gehen denn da eigentlich da verloren in der Automobilindustrie? Oder bei euch?
Da, nein, da haben wir keinen nennenswerten Beschäftigungsabbau gehabt. Sondern wir haben 2016 quasi eine Stoßdämpferproduktion hergegeben, die ist dann Richtung Osteuropa abgewandert und haben mit den Kolleginnen und Kollegen die Elektromobilität, die Fertigung aufgebaut. Weil, ich meine, da muss man sich auch den Strukturwandel in der Arbeitswelt angucken. Während wir früher irgendwie 15 Leute in so einer Linie standen, stehen da heute noch 3, 4. Aber außenrum, wie soll man sagen, die indirekt, die den Fertigungssupport machen, die ITler, die Fertigungs-IT, die Logistiker, die Instandhalter, die Arbeitsvorbereiter, die Qualitäter, das ist immer mehr geworden. Das heißt, die einfachen Jobs in den Montagen, die sind weniger geworden, aber die höher qualifizierten, fertigungsnahen Dienstleistungen, die sind mehr geworden. Da haben wir viele Leute hinentwickeln können, aber quasi im Saldo haben wir da keinen Beschäftigungsabbau durch diesen Technologie-Switch. Aber wir haben natürlich eine Verschiebung in den Kompetenzprofilen.
Okay, aber wenn wir, also für euch am Standort funktioniert das eigentlich relativ gut, die E-Mobilität, aber generell für die gesamte Autoindustrie, also wenn man jetzt vom Verbrenner weggeht zur E-Mobilität, da wird sich dann schon was an den Arbeitsplätzen, an der Anzahl ändern oder wird es auch gleich bleiben?
Wenn es funktionieren würde, also weil der Punkt ist, fertigungstechnisch hätten wir da keinen Beschäftigungsabbau. Wo wir gerade mit zu kämpfen haben, ist natürlich mit mangelnder Nachfrage, weil unsere Produkte gerade nicht so fürchterlich gefragt sind, beziehungsweise auch im Vergleich mit dem, was ausländische Wettbewerber anbieten können, ein Stückchen teurer sind. Und da ist der Markt recht sensibel.
Okay. Was ja immer in der öffentlichen Debatte, vielleicht gehen wir da mal nochmal weg, aber generell so der Entwicklung. Also es gibt ja so zwei Sachen, die wir halt oft diskutieren oder die ich in der Presse halt oft wahrnehme. Das eine ist halt die Kritik an dem Management der großen Automobilkonzerne, dass die eigentlich die E-Mobilität verschlafen haben durch verschiedene Faktoren. Das ist so die eine Kritik, die ja kommt. Das zweite, was ja oft kritisiert wird, ist ja, wo gesagt wird, ja, das permanente Hin und Her, Verbrenner aus, Verbrenner wieder aus, nicht, dann doch wieder Verbrenner aus, E-Mobilität fördern, E-Mobilität nicht fördern. Das ist ja massive Unsicherheit in der Automobilindustrie. Wie siehst du denn diese zwei Faktoren, diese steigende Unsicherheit in der Automobilindustrie, also in der Nachfrage von Elektroautos? Und das zweite, die Sache, haben denn eigentlich die Manager eigentlich, also es sind ja meistens nur Männer, da eigentlich falsche Strategien gefahren die letzten Jahre in der Bundesrepublik. Also VW, Audi und so.
Ja, also ich glaube, also vielleicht ist die gesamtgesellschaftliche Debatte ist meiner Meinung nach falsch gelaufen. Weil wir hatten auf der einen Seite haben wir die Automobilindustrie und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sich für den sozial-ökologischen oder nur den ökologischen Umbau und den Umweltschutz stark gemacht haben. Was uns wirklich nie gelungen ist, zu sagen, welche ökonomischen Perspektiven stecken denn in diesem ökologischen Umbau? Und den auch zu beziffern. Dann heißt, man macht, also in unserer, ich sage jetzt mal, in unserer Blase ist das alles geschenkt. Aber dadurch, dass die gesellschaftliche Debatte so nicht stattgefunden hat, ist im Mainstream, und da zähle ich jetzt mal die Manager und Managerinnen im Automobilindustriebereich zu, ist immer klar gewesen, hier ist die Ökonomie, da wird Geld verdient. Und wenn jetzt diese ganzen Vögel mit ihrem Umweltschutz und Nachhaltigkeit kommen, dann ist das immer on top. Kostet. So. Und das ist, ich meine, man mag es kaum glauben, jeder, der rational an die Themen rangehen würde, hätte die Chancen erkannt. Aber leider wird da auch viel aus dem Bauch argumentiert. Und deshalb, ein Pferd springt höher, als es muss. Hat die Automobilindustrie diesen toten Gaul, Verbrennungsmotor, so lange gehalten, bis es nicht mehr geht? Und jetzt ist der Punkt, wo es nicht mehr geht. Weil lustigerweise natürlich der Markt, auch in Deutschland, zieht die Nachfrage nach E-Autos einfach an. Und von daher fatale Fehler gemacht. Und eben auch, und da muss man auch die Politik in die Pflicht nehmen, es wäre die Chance gewesen, über Ordnungspolitik genau dieses Thema Nachhaltigkeit ist der Wettbewerbsfaktor für die deutsche Industrie, ist der Innovationsmotor stark zu machen über Ordnungspolitik. Verbrenner aus. Hat man nicht gemacht. Weil man da auch da ganz gefühlig Rücksicht genommen hat auf die Sensibelchen in den Chefetagen der Automobilindustrie. Also, naja, also da kann man schon zynisch werden.
Ja, aber das heißt halt schon, dass die Politik hat da eigentlich, also wir hätten eigentlich anders diskutieren müssen, was ich ja immer versucht habe oder was ich ja immer relativ stark mache, was wir versuchen, halt die ökonomische Perspektive da stark zu machen. Was heißt das eigentlich? Was steckt da eigentlich drin? Aber man hat eigentlich schon eigentlich dann gewisse Entwicklungen einfach verschlafen.
Ja, und auch, ich finde das immer ganz lustig, also ich bin gewiss kein Maoist. Ich gucke mir aber immer an, was die KP in China denn an 5 Jahresplänen auflegt. Und wenn man die anguckt, was der neue Jahresplan 26 bis 30, die gehen nämlich hin und sagen, Nachhaltigkeit ist ökonomischer Faktor, deshalb machen wir das Thema stark. Weil mit Arbeit, Boden, Kapital, je mehr Umweltverschmutzung da ist, desto teurer wird das Thema Boden und Rohstoffe. Wir brauchen die Arbeit, die entsteht über nachhaltige Produkte. Und damit verdienen wir dann schlussendlich auch Geld, weil sich irgendwie das alles durchsetzt. Und da lohnt es sich schon. Dieser Überblick oder dieser Prozess, wie so ein Fünfjahresplan in China entsteht, der entsteht nämlich auf wissenschaftlicher Grundlage. Nicht indem alle mal sagen, was sie denn gerne hätten. Und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge lernen.
Ja, also bei mir rennst du da offene Türen ein. Wir sagen ja immer schon, es müsste halt Industriepolitik halt passieren. Man müsste sich halt mal klar überlegen, welche, also wie will man eigentlich diese Wirtschaftsstruktur in Deutschland halt weiterentwickeln, weil halt oft, wenn man das und den Unternehmen halt alleine überlässt, geht es halt meistens halt nicht so toll, gut vorwärts. Ja, und da fehlt natürlich aktuell natürlich ein gewisser politischer Wille und eine gewisse gesellschaftliche Klarheit, was eigentlich Industriepolitik und da eine Perspektive für Wirtschaftsentwicklung eigentlich heißen würde. Genau, aber wenn wir jetzt mal auf die Automobilindustrie halt schauen, bevor wir dann vielleicht nochmal zum Standard und zu euren gewerkschaftlichen und Betriebsratsarbeit nochmal reinschauen, wie müsste denn eigentlich die Autoindustrie denn, was wäre denn eigentlich so eine Zukunftsperspektive? Was müsste jetzt eigentlich, was wäre jetzt so, wenn du sagst, was müsste jetzt eigentlich getan werden, um die Autoindustrie nach vorne zu bringen? Weil von alleine, glaube ich, schaut es eher düster aus. Oder holt sich die
Also,
Autoindustrie selber?
na, also ohne so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich glaube, wir müssen uns die Fabriken genau angucken. Wir haben ja in den Fabriken viele Werkzeugmaschinen, Montagebänder und so weiter. Und damit muss man nicht zwingend Automobile und Automobilteile herstellen, sondern was ich cool finden würde, wäre eine Offensive, wo wir mit Produktdesignern, mit Ingenieuren, Ingenieurinnen in die Fabriken gehen und sagen, aha, da sind die Maschinen. Welche Produkte können wir denn damit herstellen und für welche Produkte entsteht gerade in Europa ein Markt? Weil ich denke immer, wir sehen diese Abschottung über die Zölle in den USA, die chinesischen Restriktionen und so weiter, immer als die Katastrophe, weil der Exportweltmeister Deutschland quasi darunter leidet. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch mal überlegen, auch im Hinblick auf CO2-Footprint, was wir denn hier in Europa produzieren könnten. Und da wird dann auf einmal der Kochtopf oder der Schuh oder das Fahrrad natürlich wettbewerbsfähig, wenn ich unter Nachhaltigkeitskriterien wie dem CO2-Footprint anfange, die Sachen wieder hierher zu stellen. Und Und ich glaube, da bin ich jetzt als Politikwissenschaftler auch nicht der Richtige. Wir brauchen so eine Technologieoffensive, wo wir die Fabriken aufmachen und sagen, ey Leute, die ihr Ahnung habt, guckt euch die Fabrik an. Was können wir denn damit machen? Weil wir sind immer so schnell mit grüne Wiese. Aber ich denke, die Fabriken, die stehen und die Anlagen, die Maschinen, die dort sind, die kann man ja auch anders nutzen. Reuse.
Ja, cool. Das ist
Und
ja nochmal eine ganz andere Perspektive zu sagen, wie könnte man eigentlich die Autoindustrie einfach weiterentwickeln in eine andere Produktionsfunktion, weil eigentlich, wir haben ja relativ hohe, flexible Produktionsanlagen und mit denen kann man ja andere Sachen auch herstellen. Genau. Das ist ein spannendes Argument, das man eigentlich so meistens nicht hört in der öffentlichen Debatte. Ja,
naja,
spannend.
oder halt, ich meine, das, was wir gerade hören, ist, dass aus der Automobilindustrie, da setzen ja jetzt einige Leute wie der Ertrinkende an den Strohhalm auf die Rüstung.
Ja, ich kenne ja auch, wie gesagt, wir sitzen ja hier in Hamburg, du sitzt in Schweinfurt, aber hier was ich so aus Niedersachsen höre, aus dem Wendland, wieder die ganzen Leute jetzt zu Rheinmetall abwandern, das ist schon echt krass.
Ja, und es ist aber, es ist so ein Unfug. Wenn ich mir überlege, die größte Losgröße, die Rheinmetall im letzten Jahr an Fahrzeug produziert hat, war 150. In diesen 150 Fahrzeugen sind 8 Stoßdämpfer. So. Das sind Zahlen, die veratmen wir irgendwie von montags bis freitags. Die bringen keine Auslastung. Und ich sage, wir leben ja nun mal im Kapitalismus. Und da muss jedem klar sein, der über Rüstung redet. Wir haben Kriegswaffenkontrollgesetz und was nicht alles. Rüstungsgüter sind kein ewig wachsender Markt, außer man führt wirklich einen Krieg. Im Kriegsfall, und den wünscht sich hoffentlich keiner, da brauchst du permanent was Neues. Deshalb ist Rüstung genau der falsche Weg, um aus der Krise der Automobilindustrie zu kommen. Hilft uns nicht. Weder von den Stückzahlen noch von dem Thema Wachstum, Absatzchancen.
Also bei
Weil
mir rennst du
wer
da
fährt denn
offene
dann
Türen
fünf
ein. Ja,
Jahre? Mach ich. Ja,
also ich sehe das
aber.
ja. Also Rheinmetall hat sich ja hier in Hamburger Hafen ja jetzt eingekauft, also in die Werft bei Blum und Voss.
Ja.
Ja, also das ist, man sieht das halt
Also,
schon.
lad dir mal jemanden von Saarstahl ein
Ja.
und frag die Kolleginnen aus der Stahlindustrie, wie viel Arbeits Sie denn davon hätten, wenn wir zwei U-Boote für ein paar Milliarden kaufen oder bauen? Da schmeißen die den Hochofen nicht mal an für.
Ja.
Also, weil, das ist halt das Lustige, wir sind ein Land industrieller Massenproduktion. Und Rüstungsgüter sind alles und nur keine Massenprodukte.
Ja. Also bei mir rennst du offene Türen ein. Also die ökonomischen Fakten sind ja relativ klar, wo ja alle sagen, ja, also der Multiplikatoreffekt, also wie viele Rüstungsausgaben wirklich halt volkswirtschaftlich bringen, ist halt relativ wenig effizient, weil ich kaufe halt diesen Panzer und dann steht der halt rum. Wenn ich aber was anderes produziere, wie Busse, dann fahren die rum und schaffen ja einen gesellschaftlichen Mehrwert, der viel stärker nur Dynamiken produziert. Aber genau, aber das ist natürlich jetzt die Frage, wo sich dann die Autoindustrie eigentlich mal hin entwickeln kann und nicht nur die Abwanderung in die Rüstungsindustrie. Bei euch im Standard, ja, hast du ja schon gesagt, ihr habt ja jetzt 10% der Beschäftigten verloren. Ich habe ja nochmal Nachstand wird ja ganz, ganz stark diskutiert. Ihr habt jetzt, glaube ich, eine Lohnkürzung, ja, also ihr habt ja die Arbeitszeit gekürzt, was aber dann für die Leute ja dann, oder habe ich das falsch aus der Presse entnommen, wie das bei euch in Schweinfurt läuft oder wie ihr versucht, den Standort halt zu stabilisieren oder einen Handlungsrahmen zu schaffen?
Also wir haben im solidarischen Akt haben wir die Arbeitszeit für alle um 2,5 Stunden abgesenkt, weil ansonsten irgendwie wären wir in betriebsbedingte Kündigung gerutscht. So, diese 2,5 Stunden sind irgendwas mit 8, und so viel Prozent weniger Geld. Wir haben einen Mechanismus gefunden, um den monatlichen Nettolohnverlust auszugleichen über Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, sowie die Auszahlungsmöglichkeit aus den Zeitkonten. Da fragt man sich vielleicht, ich denke, die hätten nichts zu tun. Aber wir haben sehr volatile Also wir haben im Mittel weniger zu tun, aber wir haben volatile Kundenabrufe. Dann manchmal müssen die Leute in die Mehrarbeit und manchmal können sie dann zu Hause bleiben. Das, über diese Zeitkontenmechanik können die Leute ihre Sachen ausgleichen und wir haben halt die Regelung geschaffen, sie können sich die auch auszahlen lassen. Das heißt, im Monatlichen haben die wenigsten Leute irgendwie Verluste gehabt. Im Jahr natürlich. Leider ja. Aber was ich sehr erstaunlich gefunden habe, und das hilft uns vielleicht auch in der gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Arbeitszeitdebatte, es haben ganz wenig Leute überhaupt diese Auszahlungsmöglichkeit genutzt. Sondern die Leute haben gesagt, nö, ich will lieber meine Zeitkonten, dass ich meine Freischicht machen kann und so weiter. Also Zeit vor Geld. Weil da muss man jetzt beilangen, das ist keine generelle Lösung. Die in der Automobilindustrie wird nur einfach auch mal gut verdient. Aber ich fand trotzdem erstaunlich, weil die Leute haben ja auch Häuschen gebaut, Raten zu bezahlen und was nicht alles. Aber die haben gesagt, also viele, die überwiegende Mehrzahl hat gesagt, ne, habe ich halt weniger Geld, gibt es halt irgendwie weniger auszugeben, auch nicht schlecht. Wir haben ja alles. Und das fand ich schon erstaunlich und finde ich auch in der Arbeitszeitdebatte sehr hilfreich, zu sagen, okay, wenn wir die gesellschaftliche Arbeit, die weniger wird, wenn wir die auf mehr Schultern verteilen, alle weniger arbeiten, dann muss man da nicht immer sofort den völligen Lohnausgleich, vielleicht kann man das ja auch sozial staffeln, je nach Entgeltgruppen, fordern, sondern man kann da auch rangehen und sagen, wie viel Lebensqualität ist den Menschen denn eine kurze Vollzeit wert? Wenn ich mir die Anzahl psychischer Belastungen und Erkrankungen angucke, brauchen wir so eine Debatte dringend. Und nicht
Also bei
die
mir rennst du da offene
Arbeitszeitdebatte,
Türen
die
ein.
hat
Also
man
es ist
ab
ja,
im März
ja, es ist einfach, ist ja
und so
Grundlage
weiter.
eigentlich in der, also zweites Semester Mikroökonomie an der Uni, wenn du über Arbeitsmärkte sprichst, ist es eigentlich empirisch hoch klar, dass eigentlich die Angebotskurve ab einem gewissen Einkommensniveau wollen die Leute eigentlich mehr Lebenszeit, ja, anstatt mehr Lohn. Das ist sowas von empirisch klar und der Effekt ist eigentlich sowas von eindeutig. Von dem her wundert man sich. Also wir nehmen ja heute gerade Ende Januar auf, wo gerade diese ganze merkwürdige Teilzeit, die Leute machen zu viel Teilzeit, kommt, ist es irgendwie so ein bisschen paradox gegen eigentlich der empirischen Realität. Also ihr habt das eigentlich relativ, wenn ich das so richtig jetzt verstehe, Klaus, ihr habt das eigentlich durch solidarisches Teilen unter den Lohnabhängigen bei euch am Standort eigentlich geschafft, sowohl den Standort zu stabilisieren, Kündigungen zu verhindern, aber halt auch das Einkommensniveau eigentlich alle relativ gut zu sichern, zu stabilisieren.
Ja,
Ja.
so kann man das sagen. Also relativ, weil 8,5% sind 8,5%,
Ja.
da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber es ist halt interessant ist, ich meine, das ist vielleicht im ländlichen Raum auch nochmal was anderes, weil hier der Eigenheimbesatz relativ hoch ist, die Lebenshaltungskosten niedriger als vielleicht in der Stadt, dass die Leute das anders wegstecken. Da muss man aber genau hingucken, deshalb machen wir jetzt auch zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung ein Arbeitszeitprojekt, um da mal genauer hinzugucken und auch unsere Ableitungen treffen zu können. Was heißt das für eine gewerkschaftliche Arbeitszeitdebatte?
Genau. Also, wenn ich jetzt mal so, weil wir kommen jetzt langsam so zum Ende, so ein Knoten dran bin, sieht man ja schon, also ihr habt jetzt also relativ gut solidarisch das hinbekommen, den Standort einigermaßen jetzt zu sichern. Das sind nur ganz, ganz große strukturelle Fragen da, wie es weitergeht. Und eigentlich müsste eigentlich nochmal darüber diskutiert werden, was man halt neben E-Autos eigentlich noch herstellen kann bei ZF. Und da müsste eigentlich auch nochmal die öffentliche Hand da nochmal stärker den Strukturwandel damit begleiten.
Ja, und eben halt nicht, indem sie der ZF die Kohle rüberschiebt, sondern über Ordnungspolitik. Was wollen wir? Wie soll dieses Land in 5 Jahren aussehen? Welche Sachen machen wir selber? Welche Sachen machen wir quasi in Europa? Weil ich glaube auch immer mehr, dass das keinen Sinn macht, eine Industriepolitik, eine nationale Industriepolitik zu machen. Sondern wir müssen über europäische Fertigungsnetze denken, wo wir die osteuropäischen Standorte die Standorte auf der Iberischen Halbinsel immer mitdenken.
Also bei mir rennst du offene Türen. Also wir sitzen ja hier in Hamburg, hier ist ja Airbus und Airbus hat ja, die fliegen ja die Flugzeugteile ja mit hier an und machen hier die Endfertigung. Also das ist ja ein europäisches Unternehmen. Also da geht eigentlich viel und das müsste man eigentlich stärker aus dieser nationalen Brille raus und stärker eigentlich in eine stärker, sage ich mal, kontinentale Zusammenarbeit und Kooperationsstruktur gehen. Und die Gesellschaft, insbesondere die Politik, müsste ja mal klar werden, wo will man eigentlich Wirtschaft, wie Weiterentwicklung, wo müsste man eigentlich mal Schwerpunkte setzen und nicht nur glauben, dass die unsichtbar Hand was macht, weil die ist halt schon oft sehr unsichtbar.
Ja.
Genau. Cool. Klaus, am Schluss stelle ich immer die große Frage: Hast du irgendwas, was uns, sag ich mal, so auf dem Weg zu einem besseren Leben für alle weiterbringt in dieser Folge? Was würdest denn du sagen? Gibt es irgendeinen Schatz, den man denn so mitnehmen kann aus der Automobilindustrie, und aus der gewerkschaftlichen oder Betriebsratsarbeit? Gibt es irgendwas, was sich positiv entwickelt?
Also, was ich vielleicht gerne noch zum Schluss sagen würde, wäre, wir haben dieses Jahr Betriebsratswahlen. Und diese Betriebsratswahlen sind ein Stück Demokratie in der Höhle des Löwen. Weil, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass das über jahrzehntelange Kämpfe gelungen ist, dass das ein demokratisch gewähltes Mitbestimmungsgremium im kapitalistischen Betrieb gibt. Dann sollten all die Leute, die vielleicht wenig mit Gewerkschaften zu tun haben, aber gegen die AfD und andere Rechte auf die Straße gehen und so weiter, wenn sie die Möglichkeit haben, auch zu den Betriebsratswahlen gehen. Weil eine hohe Beteiligung zeigt eben auch den Arbeitgebern, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht alles mit sich machen lassen. Deshalb geht wählen. Und
Das
zwar
kann
in
ich
den
nur
Betriebsrat.
unterstützen. Ich finde es einfach total wichtig, dass es einen Betriebsrat gibt. Ich kenne das aus unterschiedlichen Kontexten und es zeigt ja auch dort, wo man eigentlich eine betriebliche Mitbestimmung hat, ist ja eigentlich eine gewisse demokratische Erfahrung da, die da einfach dass die Leute ja weniger diesen rechtsextremen Lügen und Mythen dann auf den Leim gehen und da erleben, dass sie ja im Betrieb auch was mitgestalten können und eine Stimme haben.
Ja.
Genau, wir machen ja das ja sowieso nochmal ein bisschen was hier bei uns zu Goliath Watch zum Thema betriebliche Mitbestimmung, insbesondere weil wir halt viel zum Thema Demokratisierung von Aufsichtsräten ja arbeiten. Und das ist schon immer total spannend. Ich werde da demnächst auch nochmal eine Veranstaltung machen zu, was bringt denn eigentlich Mitbestimmung und Gewerkschaften? Eigentlich ist das denn eigentlich sinnvoll? Ich kenne ja viel empirische Studien, die es ja relativ klar belegen. Ja, also neben dem, dass ja ein Menschenrecht ist. Ja, nee, cool. Klaus, hast du sonst noch irgendwie so einen großen Abschluss? Weil heute, was für mich so der große Schatz unserer Folge ist, heute dann ja, ist ja auch nochmal Streik von der GEW für Bildungsarbeiterinnen hier in Hamburg. Da muss man schon die Kolleginnen und Kollegen ja unterstützen.
Jo.
Genau, hast du sonst irgendwas, was du uns noch mitgeben willst auf den Weg?
Nee, man könnte ja schon selber.
Das können wir schon selber. Nee, super. Dann euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg am Standort Schweinfurt und gute Debatten zum Thema, wie wir eigentlich die Autoindustrie weiterentwickeln und dass wir eigentlich eine coole Arbeitsplatzstruktur einfach weiterentwickeln können. Und es geht halt nur, wenn man halt nicht nur immer glaubt, dass die Vorstände das wissen, sondern es muss einfach ein gemeinsames Miteinander entstehen. Klaus, dir allerbesten Dank, euch solidarische Grüße und
Ja.
euch weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke schön und danke für die Einladung.